Hallo zusammen, ich bin die Julia. Ich bin jetzt mittlerweile auch dabei bei den Offroad Heroes. Ich freue mich sehr, sehr stark. Wenn ihr die letzte Folge reingehört habt, wisst ihr auch, worum es gehen wird, und zwar um die Dakar 26. In dem Sinne, hallo Katrin und danke, dass ich wieder dabei
Julia.
Sein darf.
Ja, jetzt ist das ganz schön, das können wir jetzt immer schön aufteilen. Und also ich fand die letzte Episode schon sehr, sehr angenehm, mit dir zu sprechen und sehr, sehr spannend. Und ich freue mich jetzt schon die ganze Zeit darauf, von dir ein bisschen mehr noch zu hören, was da alles noch so passiert ist. Falls ihr die letzte Episode nicht gehört habt, macht das doch nochmal. Und ihr könnt uns jetzt auch bei YouTube sehen, weil viele mögen das lieber,
ja,
wenn sie uns fressen
also
sehen.
Also Link da unten, ja, oder so. Braucht es den überhaupt, genau, wenn ihr eh schon auf YouTube sind?
Nee, bei, genau. Das ist, ja. Naja, egal. Ihr findet uns schon. Ja. Offroad Heroes meets Danke, ciao.
Yes.
So heißen wir jetzt.
So heißen wir jetzt.
Genau.
Cool.
Mal gucken, wir finden schon noch ein paar Themen.
I think
heute
so.
Reden wir aber noch mal ein bisschen über die Dakar und vor allem über die Dakar Classic.
Und
ich möchte heute vor allen Dingen wissen, was ist in den 14 Tagen alles so passiert?
Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Was ist so passiert? Ich denke mal, allein schon ist es wert, darüber zu sprechen, was vor der Dakar überhaupt passiert. Und zwar die Phase in Barcelona, weil das, finde ich, gehört auf jeden Fall mit dazu. Mhm. Wir haben in der letzten Folge ja schon ein bisschen darüber gesprochen, was da alles so passiert. Aber um zu verstehen, was da an organisatorischem Aufwand alles dahinter steckt, kann man vielleicht da noch ein paar Sätze drüber verwenden und das erklären. Weil wir waren da auch insgesamt 1, 2, 3 Tage beschäftigt in Barcelona mit den Kundenteams von Sven.
Genau. Und das ist ja schon im November, ne?
Richtig.
Das ist ja wirklich im November und im Januar ist die Rallye, also.
Genau, also es gehört definitiv dazu, weil alle Teilnehmer zu dem Zeitpunkt ihre Fahrzeuge ready haben müssen und die müssen dann zu dem Zeitpunkt schon in Barcelona stehen. Mhm. Wenn sie da nicht stehen, dann, ja, danke, ciao. Keine Dakar für dich.
Okay, dann ja. Kam irgendjemand fast zu spät?
Fast zu spät?
Also
aus unserem Team jetzt nicht.
Das wäre sonst so mein Part. Das war wirklich kurz vor knapp.
Ja, ja, also es gab auf jeden Fall noch so Last-Minute-Reparaturen. Mhm. Also wir hatten ja auch eine dieser Last-Minute-Reparaturen auf der Autobahn dann noch bei unseren polnischen Teilnehmern. Da musste noch was gefixt werden, also war irgendwie so.
Am Zugfahrzeug dann, oder?
Nee, an seiner Spider, ich weiß nicht genau, was das für ein Teil des Fahrzeugs ist, hat es einen Bolzen ausgeschlagen, mhm, und das musste dann auf der Autobahn noch ausgebaut werden, damit weitergefahren werden
Aber
konnte.
Ganz kurz, ist der auf, ja, eigener Achse mit seinem Rallye-Fahrzeug, ja, nach Barcelona gefahren?
Nee, nicht die ganze, nein.
Okay.
Also die Strecke, also man muss dazu sagen, Barcelona, wir hatten einmal Santa Susana, dieses Camp, wo alles drin stattgefunden hat an Abnahmen, und dann von dort muss man nochmal nach Barcelona in den Hafen fahren. Und auf dieser Verbindungsetappe, mhm, ist dieses Malheur passiert, oder
also, okay,
da gab es dann diese Reparatur.
Mhm.
Genau, jetzt habe ich ja schon ein paar Elemente erwähnt. Also Abnahme ist da ein großes Thema in Barcelona. Da gibt es zum einen den Technical Pre-Check. Das heißt, also der die letzte Folge gehört hat, weiß, worum es geht. Das Auto wird kontrolliert, überprüft auf die Standards, die es erfüllen muss, um teilnehmen zu dürfen. Und dann wird überprüft, ist das Trippy vormontiert? Also kann man das Trippy einfach anschließen?
Erklär mal, was das ist, für die, die es nicht wissen.
Das Trippy ist quasi dein GPS-Navigator. Das brauchen vorwiegend, sage ich mal, die Serviceleute auf der Assistance-Route, um von Camp zu Camp fahren zu, mhm, können. Weil da gab es in den vergangenen Jahren immer mal wieder Situationen, da wären Fahrzeuge durch Mekka durchgefahren und zu dieser Gebets- oder zu dieser Pilgerzeit ist es halt denkbar ungünstig, mhm, dann da mit der gesamten Flotte durchzubrettern, wo eigentlich ein anderes, mhm, Thema im Fokus steht. Genau, deswegen wurde das, glaube ich, eingeführt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und dann gibt es noch das Skiri-Track. Ich glaube, dieses Skiri-Track ist dieser Alarmmelder, dass wenn sich zwei Fahrzeuge, mhm, näher kommen, dann gibt es einen
lauten Ton.
Mhm. Dass du das weißt, oder wenn du zu schnell fährst, mhm, oder deine Maximalgeschwindigkeit, also zu langsam gibt es keinen Ton, aber wenn du zu schnell fährst oder, mhm, eine Maximalgeschwindigkeit zu lange überschreitest, mhm, gibt es auch diesen Ton. Genau, und ich weiß genau.
Und kann man da über dieses Gerät auch die Assistance rufen oder den Rescue?
Das wird, glaube ich, sogar automatisch gerufen. Mhm. Also du wirst dauerüberwacht, mhm, Und wenn du zu lange an einer Stelle stehst,
dann
wird man angepingt. Genau. Ja, ja. Also das haben wir einmal mitbekommen, wie einer unserer Competitors da zu lange in der Wüste stand. Da wurde immer wieder angerufen, hey, ist dein Serviceteam schon da? Oder wann kann es weitergehen? Oder
brauchst hast du Wasser?
Noch, genau, hast du Wasser? So, also da ist man nie komplett.
Und dann sagt er, nee, ich habe aber eine Dose Thunfisch.
Mir genau. Geht's gut. Richtig. Also solange ich meinen Thunfisch habe, geht's mir gut.
Ja.
Premium. Beste Leben. Genau. Das wird alles kontrolliert, ob alles im Fahrzeug passt. Und dann natürlich die Dokumentenabnahmen. Alles, was an Dokumenten irgendwie zu kontrollieren ist, hast du dein Visa fertig vorliegen? Kannst du da die Nummern und so übertragen? Hast du gezahlt? Hast du, was war noch, deine Packingliste vollständig eingereicht und stimmt es alles, wenn es zu Kontrollen käme und solche Sachen? Das passiert auch alles da in Barcelona, damit eben weniger Aufwand ist, kurz vor Rallye-Beginn.
Mhm. Und dann kommen die Fahrzeuge in den eingezäunten Bereich vermutlich, ne? Parc fermé artig oder?
Das ist nicht wirklich ein Parc fermé, weil du kannst ja dann noch was an deinem Auto machen. Also es ist eingezäunt und es wird bewacht, aber du darfst an deinen Fahrzeugen noch was machen. Ja. Eben, weil es nochmal den Technical Check dann drüben in Saudi-Arabien gibt.
Und dann fährst du aber dein Fahrzeug nicht selber auf die Fähre oder machst du das schon selber?
Auf die Fähre nicht, aber du fährst es an den Hafen. Mhm. Also du musst dich selber darum kümmern, dass deine Fahrzeuge dann ladefertig vor Ort stehen. Und dann ist der Moment, wo du deinen Schlüssel abgibst und nicht weißt, ob du es wiederbekommst, weil du einfach keinen Wisch gegen bekommst. Also weißt wirklich nicht, ob du, ob jemand deinen Schlüssel verliert oder ob jemand mit deinem Auto davon fährt oder
so. Das finde ich aber kurios bei einer Veranstaltung, die so durchorganisiert ist, dass das nicht dokumentiert wird.
Ja, das ist richtig.
Und hast du dir dann so ein Apple AirTag in dein Auto gemacht, oder?
Ich hatte einen Apple AirTag drin, aber sobald du auf der Fähre bist, verliert er den Kontakt wegen.
Das ist klar.
Ja, also er hat dann wieder
angeschlagen. Es gibt so Hundetracker, aber ich glaube, die sind auch nicht länger als 20 Kilometer gültig.
Ja, 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 genau.
Ja, okay, so und dann ist, dann hast du dein Auto da verarbeitet.
Genau.
Dann atmest du durch, fährst nach Hause, machst deinen Abwasch und wartest drauf, dass du dann wieder dahin fliegst.
Du gehst dann mit so einer geballten Emotion erstmal wieder zurück in deinen Alltag. Das war echt heftig. Also ich muss schon sagen, also für mich kam ja noch ein bisschen was on top dazu. Ich bin in der Zwischenzeit noch umgezogen, musste das noch regeln und hier und da. Und dann wartest du bis Ende Dezember und dann geht's erst los. Ja. Und dann bist du, also wir waren, ich glaube, knapp 7 Tage vor Rallye-Start dort, haben dann auch Silvester dort erlebt.
Wow, und, in der Wüste.
Ja, das hört sich jetzt wahnsinnig spektakulär
an. Hast du eine Flasche Apfelsaft aufgemacht und dann?
Genau, voll mit Apfelsaft angestoßen und so, yay, happy new year und dann wieder im Modus. Nee, so war es wirklich. Also wir haben ja da schon die ersten Videos produziert gehabt. Das heißt, wir saßen so wie immer über Nacht halt am Video schneiden. Und dann hieß es, ah ja, komm, kommst du schnell mit auf dem LKW? Jetzt fängt es gleich an, rumgehupt zu werden. Und dann war das eine Sache von 10 Minuten, haben alle gehupt halt im Jahreswechsel und dann ist jeder seinem Trott nachgegangen. Die einen haben noch was in ihren Autos geschraubt, die anderen haben halt Videos weitergeschnitten und wieder andere haben connected, sage ich jetzt mal.
Wie muss man sich den Start vorstellen? Ist das ein Event? Ist das mit Remi Demi Rambazamba? Ich meine, es gibt ja immer diese Bilder vom Finish, wenn die Autos oben auf die Bühne rauffahren. Ist der Start ähnlich?
Der ist genauso. Mhm. Also die Teilnehmer werden auch über die Bühne dann quasi verabschiedet in die Rallye. Ja, kann man so sagen.
Also vor allem die von der Classic auch.
Die von der Classic auch. Also jedes Fahrzeug wird da einmal drüber gefahren und dann sieht man die zwei Köpfe von oben am Bildschirm. Die Nummer und genau, und dann geht's los.
Dann geht's los.
Ja.
Gab es schon am ersten Tag irgendwelche Schäden, irgendwelche außergewöhnlichen Ereignisse?
Wir hatten generell die gesamte Rallye über wenig Schäden, bis auf einen Tag, wo wir dann eben auch ausrücken mussten und da Assistance leisten mussten. Aber da können wir ja gleich
da noch kommen wir noch drauf. Zu.
Genau.
Genau. Und das heißt also, es ist so die ersten Tage normal verlaufen und du bist tagsüber entweder in deinem Auto, was Mediencar war, die Strecke quasi abgefahren oder wie muss man sich das vorstellen?
Die Strecke bin ich nicht abgefahren, also die Möglichkeit hätte es gegeben. Du kannst dich als Mediacar entweder für die Strecke akkreditieren oder halt für die Assistenzroute. Für die Strecke hätte mein Fahrzeug dieselben Reglementvorschriften erfüllen müssen oder einhalten müssen wie ein Dakar Classic Teilnahmeauto. Das heißt auch mit Überrollkäfig und so weiter und so fort. Hat es ja nicht gehabt als Campervan. Deswegen haben wir auf der Assistenzroute die Rallye begleitet.
Okay, wenn du auf der Hauptstrecke fährst, abgesehen davon, dass dein Auto tiptop sein muss,
ja.
Was kostet das?
Was kostet das auf der Hauptstrecke? Also unsere Akkreditierung lag so bei 5 irgendwas und auf der Strecke wärst du, glaube ich, bei, ich glaube, es war so zwischen 7 und 9, irgendwo so dazwischen. Mhm. Also es hat noch mal ein bisschen mehr gekostet.
Okay, aber dann darfst du dann die Teilnehmenden filmen?
Das ist noch mal was ganz anderes. Du darfst auf die Strecke, du darfst ja auch filmen, aber die Ausspielung, die musst du dann noch mal anders regeln. Okay. Also soweit ich das noch richtig im Kopf habe, kannst du bis zu 5 Minuten maximal Content über die gesamte Rallye-Zeit live ausspielen. Mhm. Das heißt, in jedem Video, wenn du 17 Rallye-Tage pro, das durch 5, darfst du dann live ausspielen. Das danach so kannst du mehr verwenden, ja. Da kräht kein Hahn mehr danach, aber Live-Content auszuspielen, musst du noch mal mehr Geld blechen. Mhm. Und wie viel das ist, das wollten wir, glaube ich, selber gar nicht wissen. Ja. Weil
gut, okay, das heißt, ihr seid die Assistance Route gefahren, also die Route, die auch die Mechaniker fahren, wenn sie den Campwechsel machen und auch wenn sie zu den Teilnehmenden fahren, um den Assistance zu leisten.
Ja. Genau, richtig. Okay.
Mhm. Und ist da in den ersten Tagen, was war da, erzähl mal von spannenden Momenten, die du hattest oder an die du dich erinnerst. Erinnerst du dich überhaupt noch dran? Ist das alles verschwommen und verworren? Oder?
Also ich bin immer noch in Aufarbeitung von dieser Rallye, weil jedes Mal, wenn ich mir so ein Video neu angucke, fallen mir andere Sachen auf, die ich nicht mehr so präsent habe, einfach weil pam, 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 Aktionen auf Aktionen gefolgt ist und wir die einfach nur irgendwie versucht haben, alle in ein Video reinzupacken und deswegen es gar nicht möglich ist, alles noch ins Detail in Erinnerung zu haben. Aber gerade für die ersten 5 bis 7 Tage ist eine Situation, die so im Kopf hängen geblieben ist. Wir sind in den Servicepark reingefahren und dann hatten wir schon das erste Problem. Unser Platz war einfach zu klein, eingezäunt. Und dann mussten wir das gelöst bekommen, halt unseren Platz richtig zugewiesen zu bekommen, für den wir bestellt haben. Also der Sven war ja da auch direkt im Austausch mit der ASO und hat den ja bestellt und genehmigt bekommen, war aber vor Ort nicht die richtige Größe und auch nicht der richtige Ort dafür. Unsere Nachbarn, die waren Red Bull, Desert Wings, die waren halt recht groß aufgebaut. Und als Hauptsponsor kann man jetzt nicht sagen, so Spezies, ihr müsst da mal noch 2-3 Meter weg. Als Hauptsponsor, ja, haben wir dann da das gar nicht erst angefangen und haben dann über einen besseren Weg noch zu einem neuen Platz gefunden. Mhm. Das war so eine der Situationen, die auf jeden Fall im Kopf hängen geblieben sind.
So, und dann gibt es ja bei Timeout Racing mehrere Pakete, die man buchen kann. Also nicht nur bei Timeout Racing, sondern es gibt inzwischen mehrere, die das machen. Völkel zum Beispiel.
Ja.
Das heißt, du buchst dir dann da ein Paket und wirst dann dementsprechend dem Paket entsprechend betreut.
Genau.
Entweder sozusagen mit, dass einer dein Auto schraubt oder dass dich einer ins Bett bringt. So sind die Pakete, stelle ich mir das so vor.
Ja, also den Bettbring-Service, der ist mir jetzt noch nicht untergekommen oder den Aufweck-Service, den habe ich auch noch nicht gelesen. Aber ja, im Grunde genommen kann man sich das so ein bisschen vorstellen, ja. Mhm. Je nachdem, wie viel Geld du da investieren möchtest in deine Freizeitveranstaltung, kriegst du da unterschiedliche Service-Dienstleistungen halt dann auch gestellt.
Und ihr hattet sozusagen 5 Kundenautos, ne?
Ja, richtig.
Was waren das für Autos? Erzähl mir über die Autos.
Das war einmal ein LKW. Das war, wie heißt denn dieser LKW?
Es war ein LKW,
der hat in der Klassik-Kategorie 2 teilgenommen und ist auch Zweiter geworden. Nee, Kategorie, nicht 2. Egal, ist Zweiter geworden in seiner Kategorie. War ja auch so ein Running Gag. Ist er Zweiter geworden. Dann hatten wir ein Toyota Land Cruiser von Yurai und noch einen von unseren polnischen Teilnehmern. Und dann haben wir noch eine G-Klasse von Francesco und Vicky. Und habe ich noch wen vergessen?
War da nicht noch ein Defender mit dabei?
Nicht bei uns.
Nicht bei euch.
Nee, mein Defender war dabei, als Media, aber nicht.
Ich dachte, ja, okay.
Nee, nicht als Teilnehmer, genau.
Und welches Auto hat am besten performt? Wahrscheinlich der Land Cruiser, ne?
Der am wenigsten Mätzchen gemacht hat, war die G-Klasse. Mhm. Also die war am Ende bis zu einem, ich glaube, irgendwas mit der Feder war, dann hing er ein bisschen schief, ist der durchgefahren wie eine Eins. Mhm. Also da musste man bis auf auspusten und hier und dort mal normalen Service machen, nichts getan werden. Also war echt super entspannt.
Wie waren die Unterschiede zwischen diesen Teilnehmern? Also sind die eher auf Haltbarkeit gefahren oder eher auf Katastrophe? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Also wir hatten schon ein paar, ich sage jetzt mal zwei, die sehr kompetitiv unterwegs waren. Der
Jure. Wir reden darüber mit ganz viel Liebe, wollte ich nur mal sagen. Falls die jetzt hier zuhören. Immer mit sehr
nur
viel
mit
Respekt
Liebe.
Und Liebe. Ne?
Ja. So hätte ich jetzt auch eingestiegen. Also kompetitiv ist ja nichts Negatives, sondern sehr positiv. Ja. Das heißt, die hatten.
Deswegen waren die auch da.
Genau. Die hatten halt nicht nur den Anspruch, da selber Spaß zu haben, sondern die wollten auch was reißen. Das war einmal der Juraj und der Mariusz, die waren auf jeden Fall so getrimmt, dass sie da was abliefern wollen.
Mhm.
Und das hat man auch gemerkt in der Punktzahl und in ihrer, ja, in ihrer Leistung am Ende des Tages. Der Juraj hatte halt nicht so Glück wegen dem einen Bolzenabriss, da ist dann gleich mal mit 5000 Fehlerpunkten ziemlich nach unten katapultiert worden in der Rangliste. Und
weil ihm der Bolzen auf der Strecke kaputt gegangen ist.
Und genau.
Dann stehst du.
Richtig.
Und dann kriegst du diese Standzeit negativ bewertet. Mhm.
Ja, weil er eben die WP nicht beenden konnte oder die Zeit überschritten hatte, um die zu beenden.
Ja.
Ja, und dann die nächste, musste halt dann direkt ins Camp fahren. Ich weiß gar nicht, ob dann noch eine WP dann nicht
die zählt dann nicht,
gemacht
oder du bist für den Tag disqualifiziert oder?
Ja, du kriegst halt einfach die Fehlerpunkte dann entweder fürs Nicht-Vollenden oder fürs Nicht-Teilnehmen. Genau, okay. Oder fürs Falschfahren, Navigationspunkte nicht anfahren, je nachdem, was das für eine Prüfung ist. Genau. Und sonst, der Mariusz, der hat gut abgeliefert. Ich glaube, das war dann, ich muss mal nachgucken, ich glaube P6 oder so, P7. Der war richtig gut dann am Ende noch mit dabei. Ja, und Dani und Toni, die waren auch gut dabei. Also waren auch P10 aufwärts. Und Juraj und war dann halt leider wegen dem Bolzenabriss relativ weit hinten. Und Francesco und Vicky, die haben das wirklich als Spaßfaktor gesehen. Die haben teilgenommen, um das für sich zu nutzen, als Event einfach, um das zu genießen. Mhm. Die haben auch teilweise WPs abgebrochen, wenn es schon dunkel geworden ist und sind dann ins Camp zurückgekommen. Die haben das wirklich gemacht, einfach weil sie da für sich als Pärchen da Bock hatten auf die Rallye Dakar und haben das so gemacht, so wie sie lustig waren. Genau, und unsere beiden Kandidaten mit dem LKW, die sind als Rookie Dakar-Rookie gestartet und dann auch noch als LKW-Rookie und haben trotzdem P2 in ihrer Kategorie abgeliefert. Also das war, da hätte niemand mit gerechnet und trotzdem crazy. Also es war richtig cool.
Ja, aber die haben halt konstant gute Ergebnisse eingefahren.
Genau.
Ne? Die waren richtig schön konstant unterwegs, konnte man ja auch verfolgen.
Ja.
So, dann gab es aber da so eine Blattfedern-Geschichte.
Ja, richtig. Die haben trotz aller Widrigkeiten und auch Steinen, die sich ihnen in den Weg geworfen haben, da so gut performt. Und einer dieser Steine war einmal dieser Blattfedernbruch. Und der ist eigentlich, also man kann es nicht mehr so genau nachvollziehen, entweder war es kurz vorher oder während der Rettungsaktion von einem Völkel-LKW, der gestrandet ist, eigentlich auf der Verbindungsetappe. Die hatten einen Kolbenfresser und mussten halt zur Werkstatt gebracht werden. Und im Camp hat sich niemand gefunden, die abzuschleppen. Also da hatte irgendwie niemand Lust. Und wir hätten unseren LKW, unseren Service-LKW zur Verfügung gestellt. Das hätte halt bedeutet, dass wir erstmal alles drumherum nochmal wegorganisieren müssen, Stromaggregate verschieben, Druckluft und so weiter.
Die Leute wecken, die schon schlafen.
Genau, ja, um den LKW da irgendwie auszuparken und dann als Abschleppvehikel zu nutzen. Und dann war es aber ein bisschen zeitkritisch insgesamt. Also die Werkstatt, die hat nur bis zu dieser gewissen Uhrzeit aufgehabt und dann musste halt schnell reagiert werden. Und dann waren Basti und Stefan so hilfreich und haben gesagt, hey, komm, Wir ziehen dich kurz rüber. Wir haben gesehen, es ist zeitlich kritisch und ihr wollt ja auch weiter die Dakar noch finishen. Let's go, wir machen das mal schnell.
Das ist übrigens genau dieser Teamgeist, der in der Classic noch vorhanden ist.
Richtig, ja. Also unter den Top-Teams hätte es nicht gegeben. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also ich sage jetzt nicht, dass es gar nicht, niemals möglich wäre, aber tendenziell eher weniger, einfach weil da die Konkurrenz da ist. Ja,
da geht es um viel zu viel Geld. Ja. So, dann seid ihr also mitten in der Nacht.
Wir sind dann mitten in der Nacht losgefahren. Also der Basti und der Stefan haben den Völkel-LKW zur Werkstatt gezogen. Und entweder auf dem Weg dorthin oder kurz vorher, also unsere Mechaniker haben schon am LKW rumgewerkelt, aber es ist entweder nicht aufgefallen, dass die Blattfedern gebrochen waren oder es ist wirklich auf dem Weg zur Werkstatt passiert. Auf jeden Fall waren die halt durch und nicht nur eine oder zwei, sondern ganz vier Stück und wir hatten nur zwei dabei zum Wechseln. Das heißt, Team wollte am nächsten Tag starten. Es musste irgendwie eine Lösung her, um das möglich zu machen. Und da hatten wir halt, ich glaube, Team Serene, irgendein Team, die waren super ausgestattet mit Schweißapparaten und mit Hebevorrichtungen, weil es ist ja alles schweres Gerät was oder schwere Maschine, die da entlastet werden muss, wenn man da die an die Plattfedern ran will. Und die haben uns dann da unterstützt die Nacht über und dann durchgeschweißt und da Lösungen gesucht. Und die haben dann auch wirklich diese spannende Konstruktionen da erfunden und zusammengeschweißt. Der Robert von Völkel, Robert Thiele von Völkel, der hat da auch unterstützt und die Nacht durchgeschweißt. Also war wirklich campübergreifend, hat man dann da zusammengeholfen, um es eben Basti und Stefan möglich zu machen, da weiterfahren zu können. Ja, also das war echt verrückt. Mega, mega cool.
Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, auch das, was, was rüberkam bei euren Videos, ne? Dass man das Gefühl hatte, also man hat halt mitgefiebert und man war halt mittendrin. Und klar kann ich mich erfreuen an diesen Hochglanzaufnahmen von der normalen Dakar. Den Autos und so, macht mir alles Spaß zu gucken. Aber das, was ich spannend finde und da, wo ich mich reinversetzen kann und wo ich mit den Menschen mitfieber, das ist einfach die Classic und das waren halt einfach eure Videos, ja.
Ja.
Und ich weiß noch, ihr habt einmal selber Assistance geleistet, du und dein Videographer.
Ja, wir haben fett Assistance geleistet. Ich sag fett, weil da kommen wir gleich noch drauf. Das war nämlich ein wichtiges Element davon. Dem Juraj, wie wir das ja anfangs schon angeschnitten haben, ist auf einer... auf einer der WPs komplett vom Vorderreifen, linken Vorderreifen, sind alle Bolzen abgerissen. Der ist über den Huckel drüber und dann gab es einen Aufprall und zack, bumm, Reifen weg. Und dann ist der halt da mal gestrandet. Das Problem war, dass das nicht unbedingt auf unserer Fahrroute war, ins nächste Camp, sondern genau in die andere Richtung. Mhm. Und wir waren aber schon auf dem Weg ins neue Camp.
Aber warte mal, warum war der in der anderen Richtung unterwegs, wenn es doch... Also der musste doch auch zum Camp, oder nicht?
Ja, aber die WP ging halt so ein bisschen verschnörkelt.
Also es war noch sozusagen mitten...
genau.
Der war noch nicht am Ende seiner Fahrzeit, sondern der war noch mittendrin. Mhm.
Der war mittendrin, da ist das passiert und da mussten wir dann irgendwie eine Lösung finden, um den zu unterstützen. Und das heißt, wir mussten da auch kreativ und flexibel uns da irgendwie reindenken, wie kriegen wir das jetzt hin? Dann gab es noch ein paar... sprachliche Barrieren, sage ich jetzt mal, die wir auch erstmal überwinden mussten. Ja, komm, holen wir jetzt einen, organisieren wir einen Trailer oder gehen wir in einen auf einen Schrottplatz und schauen, dass wir irgendwie Teile bekommen. Welche Teile waren genau kaputt? Das war diese Sprachbarriere, die dann auch noch überwunden werden musste. Und wer fährt hin? Wer fährt ins nächste Camp? Weil wir konnten uns ja nicht exklusiv jetzt dem einen ausgefallenen Teilnehmer widmen, sondern mussten uns ja auch noch um die anderen vier ebenfalls kümmern. Und dann war es dann so, dass der Uwe und der Matze sind dann mit ihrem Toyota, das war das auch, glaube ich, oder? Haben die beiden auch eine Toyota gefahren? Ich glaube schon. Ja, Toyota Land Cruiser sind sie dann losgefahren und haben denen Assistance geleistet und wir sind mitgefahren als Begleitung, mediale Begleitung, weil wir das Ganze natürlich auch mit filmerisch dokumentieren wollten. Dass aber unser Einsatz dann auch so weit gewinnbringend war, als dass ich das Schlüsselelement dabei hatte und zwar Squeeze oder Fett, um eben dieses Dings, wo der das Rad drauf setzt, zu schmieren. wie heißt es denn?
Bolzen?
Bolzen, ja. Und die Narbe, oder nein?
Radnarbe.
Radnarbe, wie ist das? Können wir das bitte auch rausschneiden? Ja. Okay, ja, wir schneiden das raus.
Also.
Weil ich eben dieses Schlüsselelement dabei hatte, dieses Fett oder auch Squeeze, um die Reparatur abzuschließen.
Was du zufälligerweise in deinem Defender liegen hattest.
Ja.
Ohne dass du weißt, wo es herkam und wer das reingelegt hat, wahrscheinlich vom Vorbesitzer, man weiß es nicht so genau, war
ja,
da.
Ja, also nicht vom Vorbesitzer, ich weiß, dass ich es gekauft habe, aus Unwissenheit, weil mir der Uwe dann nachher auch gesagt hat, das hätte ich gar nicht für mein Fahrzeug gebrauchen können. Das war sehr witzig. Ich dachte, ich hatte so fest im Kopf, dass ich Kupferpaste eingepackt habe, aber das war halt einfach Squeeze, keine Ahnung. Gut. Ja, habe ich das Falsche gegriffen, stand nebeneinander in der Werkstatt und
zum Glück.
Zum Glück das Falsche gegriffen und war in dem Fall genau das Element, was nötig war, um weiterfahren zu können.
Wie lange wart ihr da unterwegs? Und wie viele Kilometer habt ihr da abgerissen für diese Aktion?
Ja, also allein die Verbindungsetappe oder die Etappe zum nächsten Camp wären schon 600 Kilometer gewesen. Jetzt waren wir schon 2 Kilometer in die Richtung unterwegs. Dann kam der Anruf, Kacke, wir sind gestrandet, Bolzenabriss. Wer fährt jetzt? Okay, wir fahren plus Mediateam. Das heißt, die 200 Kilometer wieder zurück, plus nochmal 200 Kilometer in die andere Richtung und dann den ganzen Bums noch zurück ins Camp. Also wir waren summa summarum so, Mathematik ist meine Stärke, bei 1000 Kilometern.
Ja, nicht schlecht. Genau. Und nicht auf der Autobahn oder einem Highway, sondern mitten durch die Wüste.
Mitten durch die Wüste, genau. Also da kam auch ich das erste Mal so ein bisschen ins Geschmack Fahrwasser, so ein bisschen in der Wüste unterwegs sein zu können mit einem Offroad-Vehikel. Das war schon cool.
Ja, ja, ich verstehe das.
Ja, Blut geleckt.
Ich verstehe das. Apropos Blut geleckt.
Ja.
Wobei, wie kriege ich jetzt da den Bogen? Naja, das könnt ihr euch selber überlegen. Man hat in einem Video gesehen, wie du und der Sven euch den Trailer vom Nasser angucken durftet. Und der hat euch das gezeigt und so weiter, fand ich alles ganz spannend. Aber dass der dir noch den Arsch gerettet hat,
stimmt.
Davon erzählst du uns jetzt noch zum Schluss.
Ja, vor allem diese Szene, die hat es gar nicht in eins der Videos reingeschafft. Jetzt hat man nur ein bisschen was auf Instagram mitbekommen. Weil letzter Tag im Camp, also wirklich Finisher, Siegerehrung, letzte Feierlichkeiten, alle haben zusammengepackt. Es ging zurück ins Hotel und am nächsten Tag einfach mit dem Flug zurück. Ich mir noch wahnsinnig viel Mühe gegeben, dass ich das Video on point fertig schneide, damit ich um 4 Uhr am Flughafen sein kann, um von Yanbu nach Ria zu fliegen. Das war die Challenge, da halt innerhalb der Kürze der Zeit das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ich war auch rechtzeitig am Flughafen, mehr als ausreichend Zeit, um alles, was man normalerweise so macht, wenn man fliegt, zu machen. Habe es aber nicht gemacht. Aus mir unerklärlichen Gründen. Also ich kann es wirklich nicht mehr nachvollziehen, außer dass ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich übermüdet war. Also dass diese 2 Stunden, nee, ich hatte gar keinen Schlaf. Es war ein nahtloser Übergang. Ich habe bis um 4 geschnitten oder 3:30 geschnitten, hochgeladen und dann sind wir schon zum Flughafen aufgebrochen. Also es war definitiv Schlafmangel. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich vergessen, mich einzuchecken.
Und dann wollten die dich erstaunlicherweise gar nicht mitnehmen.
Die wollten mich nicht mitnehmen, richtig. Weil das Problem war, dass ich genau 5 Minuten zu spät an dem Counter war und innerhalb dieser 5 Minuten mein Platz nachbesetzt wurde durch Warteliste, weil der komplett ausgebucht war. Das heißt, es war einfach gar nicht mehr möglich für mich, diesen Flug zu nehmen. Und so war ich dann gestrandet am Flughafen. Ja, und dadurch, dass ich über witzige Zwischenfälle während der Rallye die Handynummer von NASA bekommen habe. Witzige Zufälle, die wir jetzt nicht genauer besprechen werden und denen hier und da mal im Kontakt stand, auch über den Dennis, habe ich ihn halt einfach gefragt, du, hey, ich bin jetzt gestrandet am Flughafen und ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich nach Riad komme oder zum nächstgelegenen Flughafen nach Cheddar, ob er mir da irgendwie einen Tipp geben kann, weil er macht es ja schon öfter, hat es schon öfter gemacht und hat auch andere Kontakte, wie ich jetzt da. Und dann kam so zurück, ja, wo ich denn jetzt bin? Ich sage, ja, am Flughafen. Und wann ich im Camp sein kann? Ich sage, ja, mit Uber wahrscheinlich so in 20 Minuten. Ja, so, dann komm zurück. Ich muss sowieso nach Cheddar, dann nehme ich dich mit. Gar kein Problem, ich fliege dann weiter von Cheddar nach, wo musste der hin? nach Hail, genau zur nächsten Rallye, die im nächsten Wochen stattgefunden hatte. Und das war, können wir, er muss nur kurz zu einem Test noch raus, aber da kann ich mitfahren und so, ist gar kein Problem. Und dann cool. fahren wir darüber. Und ich dachte so, was? Da habe ich kurz noch mitbekommen, wie er da so 3 Sandbuggies gekauft hat für sein Junior Racing Team da. Einfach nur crazy und war dann bei den Tests noch mit dabei, durfte live dabei sein. Toll. Und dann hat er mich da einfach privat chauffiert nach
In was nach für einem Zelda. Fahrzeug?
Ach, du fragst Sachen. Das war so ein neumodisches Vehikel, das noch gar nicht auf dem Markt gab. Mhm. Also so ein großes SUV-Teil. Mhm. Ja, cooles Gerät.
Wo aus der Mitte so eine Champagnerflasche hochfährt.
habe ich jetzt keine gesehen, aber wäre wahrscheinlich passiert, wenn ich danach gefragt hätte.
Ja, nicht schlecht. Tolles Erlebnis.
Mega.
Julia, jetzt sind wir am Ende von der 2. Episode angekommen. Ich glaube, uns fällt
crazy, vielleicht... Crazy, das geht immer so schnell, ey.
Deswegen für eine 3. fällt uns sicherlich auch noch was ein.
Ja, safe.
Aber das werdet ihr dann schon sehen. Danke, dass ihr wieder dabei wart und wir machen jetzt mal so weiter.
Ja. Ne? Mega, in dem Sinne.
Genau.
Daumen
hoch, abonnieren. Danke, ciao.